Bitte nehmt eure Bibeln und schlagt mit mir das Johannesevangelium auf. Kapitel 20, wir betrachten die Verse 1 bis 9 bis 18. Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 1 bis 18. Johannes 20, die Verse 1 bis 18. Das ist Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab, und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprachen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Das Gras vergeht und die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn bleibt für immer. Lasst uns beten. Für 3 Tage hast du ihn im Tod, im Todesgriff gehalten, im Todesbanden. Das Wort Fleisch geworden hast du zur Ruhe gebracht, durch die Hände sündiger Menschen, durch das Ausgießen deines Zornes. Himmlischer Vater, wie wir wieder dein Wort hören an diesem Morgen, bitten wir, dass du zu uns sprichst, dass du dienst an unseren Herzen. Wir haben gehört, wie er gelitten hat, wie er seinen letzten Atemzug tat. Lass uns ihn in seiner Auferstehungsgnade und Herrlichkeit erkennen. Verwandle unser Weinen in Freude. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. ist es bedeutsam, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist? Seht ihr, das ist eine häufige Frage. Sie ist so häufig, wie sie alt ist. Es ist nicht einmalig in unserer Generation. Wir leben jetzt nicht notwendigerweise in einer schlechteren oder besseren Gruppe von Menschen als schon zur Zeit Jesu. Die Auferstehungsthematik ist sogar schon in der Bibel zu finden, die Debatte. Das ist eine der Dinge, die in den Gedanken aller Evangeliumschreiber ist, die immer und immer wieder Zeugnis nach Zeugnis aufzeichnen von Leuten, die Jesus in seiner öffentlichen Verspottung gesehen haben, in seiner Anschuldigung, die ihm entgegengebracht wurde, und die furchtbare Kreuzigung und der öffentliche Tod, den er erlitten hat. Ein Wächter kommt, sieht Christus am Kreuz hängen, ein Mann, der die Beine brechen sollte, sieht ihn an, der hat gesagt, er ist schon tot. Er bricht ihm nicht die Beine, es ist nicht notwendig, es bringt nichts. Er hat bereits seinen letzten Atemzug getan. Und wieder sehen wir Frauen am Grab, die kommen, nachdem sie die waren, die seinen... Sie haben ihm bereits den leblosen Leib des Herrn der Herrlichkeit in ein Leintuch gewickelt. Und nun finden sie das Grab leer. Der große Stein ist weggerollt. Die Grabwächter, die römischen Grabwächter sind weg oder zur Seite gefallen. Dann haben wir Petrus und Johannes, die hinrennen. Niemand ist mehr da. Keiner zu Hause. Wieder und wieder sehen wir diese Zeugnisse dort. Die simple Frage, ist es bedeutsam, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Und du hast einige in der alten Kirche, um diese Zeit herum, auch in Feindschaft zur alten Kirche. Einige sagen, Jesus ist nur geistlich auferstanden, aber nicht physisch. Er schien auferstanden zu sein. Das war so eine Art Fantasie oder es war ein Geist, der da auferstanden ist. Die fantasiert haben, die von ihm, die ihn gesehen haben nach der Auferstehung. Das war eine Fantasterei. Aber Maria hat sich an ihn gewendet. Sie sah ihren, die Jünger haben ihn gesehen, haben mit ihm Fisch gegessen. Ist es entscheidend, ob Jesus auferstanden ist? Freunde, die historische leibliche Auferstehung des wirklich gestorbenen Jesus Christus ist im Kern des christlichen Glaubens. Ohne diese gewaltige Wahrheit der leiblichen Auferstehung Jesu Christi ist die christliche Religion eine, die unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbricht. Aber mit dem auferstandenen Christus steht die christliche Religion für immer, denn sie hat einen lebendigen Herrn, den der Tod nicht halten konnte. Zwei Dinge möchte ich heute mit euch bedenken. In den Versen, die wir gelesen haben, Verse 1 bis 13, ohne die Auferstehung trauern wir. Ohne die Auferstehung trauern wir. Und dann die Verse 14 bis 18, mit der Auferstehung freuen wir uns. Mit der Auferstehung freuen wir uns. Oder jubeln wir. Jetzt kommen wir zu dem Abschnitt, wir sehen in Vers 1, dass da Maria Magdalena ist. Sie ist eine von drei Frauen, die von denen berichtet wird, dass sie früh, als es noch dunkel war, zum Grab ging, zum Grab des Herrn Jesus Christus. Und ja, das ist ein historischer Bericht, es war noch nicht Tag, das ist eine der Realitäten, die auch geistlich hier ist. Sie gehen mit Herzen, die sehr schwer beladen sind wegen dem Tod des Herrn Jesus Christus. Da ist Maria Magdalena, die Mutter von Jakobus und dann ist da die Frau Salome. Aber Johannes möchte sich im Besonderen auf Maria Magdalena beziehen, auf ihre Erfahrung. Ihre Begegnung mit dem auferstandenen Herrn Jesus. Aber was machen diese Frauen und warum gehen sie um diese Zeit? Ihr erinnert euch vielleicht, dass Jesus am Freitag gestorben ist. Er hing am Kreuz am Tag, bevor der jüdische Sabbat geschieht. Und wir haben in unserer Auswahl bereits davon gelesen, dass es ein hoher Sabbattag war. Und es war nicht angemessen, dass die toten Leiber am Kreuz hängen sollten. Und deswegen kam die Anfrage von Juden, dass die Leiber von den Kreuzen abgenommen wird, damit die Leute nicht gestört werden durch das, was sie da vor der Stadt aufgestellt sehen. Und so wurde sehr rasch am Freitagnachmittag vor dem Einbruch der Dunkelheit haben sie Jesus vom Kreuz abgenommen. Und sie mussten es sehr schnell tun. Sie hatten keine Zeit, sich um ihn zu kümmern. Sie hatten nur Zeit, seinen Leib in ein Leintuch zu wickeln und ihn ins Grab zu legen. Sie konnten seinen Leib nicht waschen, ihn vorzubereiten für die Gelegenheit, dass Trauernde kommen konnten und an seiner Seite stehen. Er ist einfach nur in ein Grab gelegt worden, sehr schnell. Ohne irgendwelche Extras, damit er sicher verwahrt sei, damit er nicht am Kreuz hänge, dass er nicht vor dem Angesicht der Welt hängt und dann noch verwest am Kreuz und ein Zeichen des Spottes sei und der furchtbaren Sünde der Menschen. Und so sind wir nun hier. Es ist der erste Tag des Herrn, der Sonntag. Und das ist ein Sonntag und die Frauen haben getrauert und sind völlig gebrochen. Sie sind völlig verzweifelt wegen dem, was geschehen ist. Das standen von fern und sahen ihn, wie er am Kreuz da aufgerichtet war. Und sie konnten ihm nicht helfen. Und dieses Bild ist in ihren Herzen eingebrannt. Dieser Jesus, der ihr Lehrer war, ihr Freund, der ihr Herr war, ihr Meister. Er ist nun tot. Er ist tot. Und den ganzen Samstag in ihren Gedanken, in ihren Herzen, sind sie immer wieder an diese Tatsache zurückgekommen. Jesus ist im Grab. Das erste, was sie tun am ersten Tag der Woche, sobald sie aufstehen können, so früh sie aufwachen können, sie nehmen Öl und Spezereien und gehen zum Grab, um seinen Leib zu waschen und ihn zu salben. Dass wann immer die, die trauen wollen, dass sie nicht überwältigt sind von dem Verwesungsgeruch, der von ihm ausgeht. Warum sind sie da, als es dunkel ist? Vielleicht so, dass sie das heißt, sie wollen vielleicht schneller sein als die Mutter Jesu. Sie wollen vorher ans Grab kommen, bevor die Trauernden kommen. Und trauen ja in ihrem eigenen Herzen. Was finden wir hier? In Vers 1 steht, dass sie kommen, ganz früh, als es noch finster war. Kommen betrübten Herzens. Und sie sehen, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Und in Vers 2 geht es weiter sehr schnell. Etwas, das nicht gewöhnlich ist in der Bibel und schon gar nicht im ersten Jahrhundert. Wir sahen, dass sie rannten. Da läuft sie, also hat vielleicht ihr Gewand gehoben, um rennen zu können, in Panik. Das Grab ist offen. Das Grab sollte nicht offen sein, er ist nicht da. Und in ihren Gedanken, wie sie trauert, ist vielleicht Panik da und auch Besorgnis. Wer hat den Herrn weggenommen? Und sie rennt und sie ist vielleicht die Sprecherin der Frauen, vielleicht ist sie die Schnellste, die Jüngste, ich weiß es nicht. Der Text sagt es uns nicht viel über Maria Magdalena, sie war eine Frau, außer dass sie von Dämonen besessen war, von denen der Herr sie befreite und sie liebte Jesus, war einer ihrer, seiner Jünger. Der Text sagt uns nicht, was genau passiert. Sie hat vielleicht in ihren Gedanken den Auftrag hatte, zu den Jüngern zu gehen und sie bei den Schultern zu packen und zu fragen, habt ihr was gemacht? Habt ihr jemand anderen das Grab öffnen? Wo ist er? Wo ist er? Wer hat ihn weggenommen? Und sie verkündigt ihnen das. Vielleicht ist sie besorgt, was auch immer der Grund ist. Sie ist besorgt, jemand hat ihn weggenommen. Jemand hat ihn vielleicht öffentlich auch zur Schau gestellt. Sein Leib entehrend. Und ihn noch mehr verhöhnend und spottend. Und verhindern damit, dass die trauern, in seiner Nähe sein können. Und ihm die Ehrerbietung zuteil werden zu lassen, die er als ihr Herr verdient. Und sie trifft Simon Petrus, der völlig unwissend ist. Sie erzählt es ihm, er hat keine Ahnung davon gehabt. Er nimmt Johannes, den Jünger, den Jesus liebt, und sie rennen. So haben wir wieder rennende Leute. Wenn Frauen nicht im ersten Jahrhundert rennen, dann tun Männer das erst recht nicht. Sie heben ihre Kleider und sie rasen zum Grab. Ich liebe den Realismus hier. Es ist nur die Perspektive aus erster Hand kann das so berichten. Vers 4. Sie liefen miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus. Das ist so eine richtige männliche Sache, so. Ja, ich hab Simon Petrus überholt, ich war schneller. Die sind zum Grab gerannt. Vielleicht mit der gleichen Sorge, die Maria hatte. Wo ist der Herr? Hat jemand was Schreckliches meinem Herrn angetan, nachdem sie bereits so schreckliche Dinge gesagt haben? Nun sind sie trauernd und rasen zum Grab. Und wahrscheinlich ist Maria nicht weit dahinter. Johannes gibt nicht zu, dass sie ihn überholt hätte, also kommt sie vielleicht später an. Johannes geht zuerst zum Grab, blickt hinein, sieht die Grabtücher und Petrus, wie er immer ist, sehr stark und vorpreschend, geht durch den Eingang des Grabes, sieht auch die Grabtücher, aber sieht auch das Schweißtuch, das an einem besonderen Ort liegt. Als ob es jemand sehr behutsam abgenommen hat. Und hier ist das Bild, die Jünger, in ihrer Trauer, aber in der Dringlichkeit gucken sie nun nach dem Christus und er ist nicht da. Da ist kein Engelzeugnis für sie. Du blickst hinein, einer blickt, der andere blickt umher und dann gehen wir weiter. Das Zeugnis, Vers 8. Darauf ging auch der andere Jünger, Johannes, der zuerst am Grab war, und er sah und glaubte. Was glaubt er? Ich würde euch ermutigen, Freunde, zu bedenken in dieser Weise, wegen dem Kontext. Er glaubte, dass Christus nicht mehr im Grab ist. Er glaubt den Bericht der Maria, der ihm zugetragen wurde. Denn wenn du den Vers nimmst und sagst, aus Vers 8, mit dem Rest, diesen auf Vers 9, dass es Sinn machen soll, denn jetzt verstanden sie die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen sollte, müsse. Und die Jünger gingen wieder heim. Und ihr habt dieses Bild von diesen Männern, die einen Bericht gehört haben über den fehlenden Jesus. Und dann finden sie das Grab leer vor. Und dann mit den gesenkten Köpfen gehen sie einfach ohne ein Wort an Maria. Und da ist Maria. Sie ist wieder am Grab. Wir sehen es in Vers 11. Sie war vor dem Grab draußen und weint. Sie weint außerhalb des Grabes. Sie weint. Das Wort meint nicht nur allgemeines Weinen. Wenn du wie ich bist, vielleicht ist es nicht so ein überwältigendes, kein Vulkanausbruch von Tränen, kein Fluss, Vielleicht bist du so, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du sehr emotional, vielleicht hast du das erlebt, aber in diesem Fall, Maria ist völlig am Ende. Sie schluchzt und zittert und sie weint. Sie betrauert den Verlust eines Geliebten. Sie ist völlig erledigt und sie steht am Grab und sie ist zu fertig, um überhaupt reinzugehen. Sie ist zu scheu. Sie ist überwältigt und es wird gesagt, wie die Tränen fließen und die Seufzer ihrer Seele hervorkommen in ihrem Trauern, dass sie sich nach vorne beugt, um hineinzublicken. Ich mache das immer mehrmals am Tag. Habt ihr schon mal was verloren und irgendwo hinzuguckt? Jeder in meinem Haus ist so ein bisschen. Habt ihr schon mal gesagt, ich hab's gehabt, ich hatte es an einem Platz hingestellt und dann habe ich gesehen, es ist nicht dort. Und dann guckst du überall und du gehst wieder zum ersten Platz und guckst nochmal. Und du hoffst, vielleicht ist es da gelandet. Also du guckst an denselben Ort, wo du eigentlich schon geguckt hast. Das ist etwas im Herzen, vielleicht auch von Maria. Vielleicht haben die Jünger es nicht gesehen. Vielleicht ist der Leib irgendwo hingerollt. Vielleicht ist er irgendwo, vielleicht ist irgendwo ein Zeichen. Durch ihre Tränen sieht Maria, Vers 12, zwei Engel in weißen Kleidern sitzen. Den einen beim Haupt, also da, wo der Leib des Herrn gelegen hatte. Einer am Haupt, einer an den Füßen. Und sie sprechen zu ihr. Diese Engel. Und in ihrer Trauer fragen sie sie, Frau, warum weinst du? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meiner Trauer, wenn ich da zwei Engel treffen würde, die sehr offensichtlich Engel sind. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Der Text sagt es mir nicht. Aber sie gibt das Zeugnis, dass es Engel sind. Und sie fragen, stellen ihr die einfache Frage, Frau, warum weinst du? Wie würdest du darauf antworten? Ich würde wahrscheinlich erstmal einen Moment Pause machen. Ich habe noch nie einen Engel gesehen, würde ich gern. Aber ich denke, etwas, das ich hier zeigen möchte. Engel kommen im Besonderen zum Volk Gottes im Leben Christi zumindest zweimal, wo Jesus in der Wüste verführt wurde, da haben Engel ihm gedient, haben ihn getröstet, die ihn trösten und ihm helfen in dieser großen Not in der Wüste. Sie gehen auch zu Jesu in Gethsemane, wo er überwältigt ist von Trauer angesichts des kommenden Kreuzes und der kommenden Abwendung Gottes von ihm. Da kommen wieder Engel. Und sie dienen ihm und sie trösten ihn, wie er überwältigt war. So sind diese Engel sehr gut darin. Aber du siehst die Tiefe ihrer Trauer. Diese Engel, die genug Macht hatten, den Herrn Jesus zu trösten, haben nicht wirklich die Wirkung bei einer Frau, dass sie getröstet wird. Sie antwortet nur, wie sie jedem antworten würde. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das ist ganz einfach. Sie fragt nicht über ihren engelhaften Rat, wo ist der Herr? Sie gibt ihrer Trauer eine Stimme, sie ver. Und dann in Vers 6. Und sie sagt hier in ihrer Trauer, wie sie überwältigt ist, sie haben meinen Herrn weggenommen. Sie nimmt ihn als ihren Herrn an. Sie ist gebrochenen Herzens. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und das ist bedeutsam in dieser Trauer. Es ist bedeutsames Klagen. Es ist schmerzhaftes Klagen. Und warum mache ich das jetzt so deutlich? Es ist, weil wenn Jesus tot ist, dann ist das Einzige, was du und ich haben, was wir tun können, ist trauern. Trauern. Überwältigt zu sein mit Traurigkeit, an das Kreuz zu denken und sagen, das ist das Ende, alles ist aus, alles ist vorbei. Der Herr, der Lehrer, mein Freund, der eine, der mich gerettet hat, der mich umsorgt hat, der mich befreit hat, der mich von Dämonen befreit hat im Fall von Maria Magdalena. Es ist vorbei, alles ist aus, da ist Trauer, da ist überwältigende Traurigkeit. Christus, der Tote, nicht der Lebende. In dieser Trauer, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann hat der Tod gewonnen. Trauer ist die Reaktion darauf. Ist es bedeutsam, dass Jesus auferstanden ist? Christen, wenn ihr jemals hofft, irgendeine Freude haben könnt, dann ist die Antwort ganz klar, ja, es ist wichtig. Wenn er nicht auferstanden ist, dann sind wir ein Volk, das gebrochen und in Tränen sein sollte. Paulus bedenkt das in 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 21. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich ist auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, so ist auch euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Wenn Christus nicht aus den Toten auferstanden ist, dann sollten wir neben Maria stehen und uns die Augen aus dem Kopf weinen. Unsere Herzen zerreißen, bis wir keine Stärke mehr haben. Da ist keine Freude im christlichen Leben, wenn es keinen auferstandenen Christus gibt. Aber es gibt eine gute Botschaft, Christen. Und in Vers 20 geht Paulus weiter. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Das Grab ist leer. Das Zeugnis ist eindeutig. Der tote Christus lebt. Tod konnte ihn nicht halten. Und nun, wie wir Vers 14 betrachten, von dem Text der Schrift hier in Johannes 20, da sehen wir, dass wir uns mit der Auferstehung freuen sollen. Seht Vers 14. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni. Das ist eine wunderbare Wahrheit. In Vers 14, wie sie hier am Grabesrand steht und von Engeln getröstet wird, sie sieht Jesus, wie er dasteht. Aber sie weiß nicht, dass es ist. Das sind verschiedene Theorien bei den Kommentatoren, was denn hier passiert. Es gibt verschiedene. Eine Theorie ist, dass in ihrer Trauer, dass es überwältigend für sie ist. Vielleicht sind ihre Augen geschwollen vom ganzen Weinen. Vielleicht ist ihr Gesicht gesenkt. Vielleicht kann sie ihn nicht wirklich sehen. Aber das sagt die Schrift ja nicht hier. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus. Sie sah ihn. Also müssen wir die Frage stellen, wenn sie ihn sah, was passiert, dass sie ihn nicht erkennt? Dass nicht nur das Weinen, das Schluchzen, dass sie überwältigt ist. Ich würde sagen, dass es geistlich ist. Da ist ein Zeugnis in der Schrift, Lukas Kapitel 24, die zwei, auch Vers 16 und 31, wo die Jünger Jesus nicht erkennen. Sie sind davon, ihre Augen sind gehalten. Sie erkennen ihn nicht in der Fülle seiner Auferstehung. Und wir können die Fragen stellen, bis unsere Köpfe aufgeben vor Erschöpfung. Warum das so ist? Hat Jesus anders ausgesehen? Hat er vielleicht anders ausgesehen? War er anders geformt? Die Schrift sagt es nicht. Aber uns wird gesagt, dass die Augen derer, die ihn gesehen haben, ob es hier die Maria war oder auch die Jünger, als sie Jesus betrachtet haben, haben sie ihn nicht erkannt als den auferstandenen Herrn. Und Maria fährt fort in ihrer Trauer. Und sie realisiert nicht die Auferstehung. Sie sieht ihn nicht, denn sie ist mit dieser Idee besessen, dass jemand ihn weggetragen hat. Sie sagt sogar zu Jesus, der zu ihr sagt: Warum weinst du, Frau? Wen suchst du? Sie denkt, Jesus ist der Gärtner. Und sie sagt: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Sie ist völlig überwältigt. Sie kann nur ihre Trauer sehen, die kalte, harte Realität des Todes. Sie ist rational an diesem Punkt. Sie hat mit ihren Händen seinen leblosen Leib gefühlt. Sie hat ihn gesehen, wie er vom Kreuz abgenommen wurde. Sie hat ihn in ein Leintuch getan. Sie hat ihn ins Grab gelegt mit anderen. Er war fraglos tot. Und Engel können sie da nicht von was anderem überzeugen. Und selbst die Gegenwart Jesu muss ihr erst noch gezeigt werden in Vers 16. Jesus spricht, er ruft sie beim Namen. Maria. Wie war die Stimme, der Ton ihrer Stimme? Wo er ihr gebrochenes Herz sieht? Dreimal in der Schrift wird gesagt, dass er hatte dreimal zuvor gesagt, dass er sterben und auferstehen würde. Und er könnte jetzt sagen: Warum hast du es nicht begreifen? Wieso? Komm schon, Maria. Ich hab's doch gesagt, dass ich auferstehen würde. Ich hab gelitten als der Sohn Gottes. Kennst du nicht meine Lehre? Nein, so hat er nicht reagiert. Hier ist der sensible und sanfte Jesu, der sie kennt und der ihre Schwachheit kennt und ihre Not mit dem Glauben. Und er ruft sie einfach nur persönlich bei ihrem Namen. Maria. Und dieser sensible Art, die er uns gegenüber auch hat, dass wir dieses wunderbare Wunder überhaupt begreifen können, das kann ja der rationale Verstand nicht begreifen. Habt ihr schon mal jemanden auferstehen sehen? Nein, natürlich nicht, wenn du irgendwie wahrhaftig bist. Es ist ihr deutlich gemacht worden von Jesus selbst, durch seinen persönlichen Umgang mit ihr, mit ihrem Herzen, mit ihrem Gedanken. Und in diesem Fall hören ihre Ohren wie ein Schaf die Stimme des Hirten. Sie wendet sich um und sagt, Rabboni, mein großer Lehrer. Und dann in Vers 17 erleben wir noch mehr von dem Bild, was hier passiert. Jesus antwortet ihr, sie ruft, mein Meister, mein großer Lehrer. Er sagt zu ihr, rühre mich nicht an. Und Johannes sagt es nicht, sie wollte ihn umarmen, oder sie hat ihn wahrscheinlich umarmt. Sie hat ihn wahrscheinlich ganz fest umarmt und hat ihn vielleicht ganz, ganz fest gehalten. Da ist kein skeptisches Wort hier. Wie ist es möglich? Sie hat ihn persönlich gefunden und sie fühlt seinen menschlichen Körper und sie hält ihn fest mit aller Gewalt, denn ihre Trauer hat sich in Freude verwandelt durch sein Wort. Da ist keine Trauer mehr. Da ist keine Betrübnis mehr, einfach nur überwältigende Freude über diese gute Botschaft. Es sind Freudentränen, die ihr nun aus den Augen kullern. Die Auferstehung meint, dass der Tod nicht gewonnen hat. Die Auferstehung meint, dass Jesus lebt. Es bedeutet, dass das, was er sagte, wahr ist und dass alle seine Verheißungen für mich und für dich gültig sind. Und dass er über den Tod herrscht, auch schon in diesem Leben. Und wenn wir ihn erkennen, wie er ist, den auferstandenen Herrn, dass du und ich alle Hoffnung haben und all die Verheißungen, die er uns gegeben hat, dann können wir wissen, durch den Glauben an ihn haben wir keinen Grund, den Tod zu fürchten, denn der Tod konnte ihn nicht halten. Und er ist unser Herr. Seht ihr, für Maria und für mich und für dich, wenn wir die Auferstehung bedenken, dann haben wir einen einfachen Vorgeschmack des Königreichs, das naht. Die Offenbarung, Kapitel 21, die Verse 1 bis 5. Ein Zeugnis des neuen Himmels und der neuen Erde. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, siehe, ich mache alles neu. Wirst du weinen an diesem Tag des Herrn? Wirst du weinen an diesem Ostertag? Wirst du weinen, wenn das Kreuz als leer vor dich gestellt wird und auf das Grab, wie der Stein weggerollt wurde? Wirst du weinen, wo Jesus lebt und dir frei dargeboten wird? Denn Christus ist für mich und dich ist ein Tag, wo kein Trauern mehr ist. Und wir erwarten große Dinge und wir haben Versicherung. Er macht uns neu, wie er auch alles neu macht. Lob sei Gott. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Es ist eins, und jetzt einfach weiter zum Amen und weiterzugehen. Aber ich möchte nicht, dass ihr wegblickt von der Schrift, bis ihr das seht, wie sie Jesus beobachtet. Er sagt, als würde er seine Welt und nimmt sie weg. Warte, ich bin noch nicht bei meinem Vater. Klammert euch nicht an mich fest. Und dann trägt er ihr auf in ihrer Freude. Geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und ich lese, Maria ging und verkündigte den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und er sagte das zu ihr. Was ist der Auftrag für Christus, die Leute, die an die Auferstehung glauben? Er möchte, dass wir voller Freude sein, die allen, die, dass sie anderen bezeugen, damit sie auch zum Glauben kommen. Ich ermutige euch und fordere euch auf, sei nicht schweigsam und sei kein trauendes Volk, sondern ein Volk, das den auferstandenen Herrn bekennt. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften, die den auferstandenen Christus bezeugen, unseren Herrn. Wir danken dir, dass immer und immer wieder du wunderbare Beweise geschenkt hast, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist und wir haben einen lebenden Herrn. Und wir bitten dich, wie wir jetzt weiter anbeten, dass du uns segnest. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen.